Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Herzlich willkommen zum Gottesdienst der Stadtmission Wolfsburg. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist. Heute geht es um das Thema der sprechende Gott. Wir sind immer noch in unserer kleinen Predigtreihe und wir werden uns heute um dieses Thema kümmern und sind gespannt, was wir da erfahren werden. Wir feiern den Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist, dass du sprichst und dass du das auch in der Bibel zugesagt hast. Danke, dass wir uns an dir festhalten dürfen und du jetzt hier bist, wo immer wir auch gerade sitzen. Danke für diese Möglichkeiten, die du uns gibst. Segne diesen Gottesdienst. Amen.
Wir beten dich an mit ganzem Herzen. Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher
Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Durch dieses Wort wurde alles geschaffen und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person und dieses Leben bedeutete das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht überwältigen. Ein Mensch trat auf, den Gott gesandt hatte. Er hieß Johannes. Dieser Mensch trat als Zeuge für das Licht auf. Alle sollten durch ihn zum Glauben kommen. Er selbst war nicht das Licht, aber er sollte als Zeuge für das Licht auftreten. Er, der das Wort ist, war das wahre Licht. Es ist in diese Welt gekommen und leuchtet für alle Menschen. Er, das Wort, war schon immer in dieser Welt. Diese Welt ist ja durch ihn entstanden, aber sie erkannte ihn nicht. Er kam in seine eigene Schöpfung. Aber die Menschen, die er geschaffen hatte, nahmen ihn nicht auf. Aber wer sich ihm öffnete, denen verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das sind alle, die glauben, dass er im Auftrag Gottes handelt. Kinder Gottes wurden sie nicht durch ihre natürliche Geburt, auch nicht, weil ein Mensch es wollte oder weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkt. Er, das Wort, wurde ein Mensch, er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat. Ihm, seinem einzigen Sohn. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Johannes trat als sein Zeuge auf. Er rief, diesen habe ich gemeint, als ich sagte, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn lange vor mir war er schon da. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt mit der Gnade, die von Gott kommt. Durch Mose hat Gott uns das Gesetz gegeben, aber in Jesus Christus ist uns Gott selbst begegnet, mit seiner ganzen Gnade und Wahrheit. Kein Mensch hat Gott jemals gesehen, nur der eine, der selbst Gott und Stellvertreter des Vaters ist, der hat uns über ihn Auskunft gegeben. Gott ist ein sprechender Gott. Das haben wir gerade in dem Prolog vom Johannesevangelium gehört. Das war Johannes 1 ab Vers 1 nach der Übersetzung die Basisbibel. Gott ist ein sprechender Gott und das unterscheidet ihn von allen anderen Göttern. Ganz oft werden sie in der Bibel als stumme Götzen dargestellt und tituliert. Aber der Gott Israels ist von Anfang an als ein sprechender Gott uns vorgestellt. So heißt es schon im ersten Buch Mose in der Schöpfungsgeschichte. Und Gott sprach, es werde Licht. Gott ist ein sprechender Gott und er hat die ganze Zeit immer wieder versucht, zu den Menschen zu sprechen. Durch die Jahre, durch die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende versucht er, zu Menschen zu sprechen. Am Anfang im Alten Testament durch die Propheten. Und dann kommt Gott selbst auf diese Welt. Gott selbst kommt in Jesus auf diese Welt und Gott spricht. Er wird uns im Johannesevangelium ja vorgestellt, dass er Gott ist. Wer sich darüber nochmal Gedanken machen will, wie das zusammenhängt, warum Gott Jesus ist und wie das mit dem Heiligen Geist zusammenhängt, dem empfehle ich nochmal die Predigt von Hartmut Fley zum Thema die Dreieinigkeit Gottes. Ich verlinke das auch nochmal und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Sehr empfehlenswert. Heute werden wir uns um das Charaktermerkmal der sprechende Gott kümmern. Dass Gott spricht, ist ein ganz großer Wesenszug von ihm. Und ich muss jetzt gar nicht groß fragen, wo hören wir denn da was in der Bibel drüber? Wo wird es uns gesagt? Der Text, den ich gerade vorgelesen habe, der spricht Bände. Und was Gott spricht, vor allem was dann eben Jesus auf dieser Welt spricht, das ist was ganz Faszinierendes. Das scheint etwas ganz Wunderbares zu sein. Und gleich an mehreren Stellen im Neuen Testament heißt es, dass die Menschen begeistert waren, erstaunt waren, dass ihnen, ich sag's mal etwas frei, dass ihnen der Mund offen stehen geblieben ist, wenn Jesus gepredigt hat, wenn Jesus geredet hat. Das muss signifikant anders gewesen sein als alles, was sie vorher gehört haben. Alles, was vorher gepredigt worden ist, es wurde ja auch damals schon gepredigt und es traten damals auch schon verschiedene Menschen auf, die irgendwie versucht haben, Gottes Botschaft zu verkünden. Aber das, was wir hier hören, das scheint was qualitativ völlig anderes gewesen zu sein. Da heißt es dann in vielen Evangelien, denn er predigte mit Vollmacht. Und die Leute, die blieben wie angewurzelt stehen, die haben ihren Ohren nicht getraut, was sie da gehört haben. In diesen Worten Jesu. Das hebt sich wirklich ab von allem anderen. Denn es ist ja schon so, wir müssen ja schon auch sehen, es gibt viele Dinge, die auf uns immer wieder einreden und auch Einfluss auf uns nehmen. Ja, wir sind ja herausgefordert, jeden Tag, auch damals die Menschen waren herausgefordert, jeden Tag Informationen zu verarbeiten. Allein was an akustischen Informationen auf uns einströmt, an Worten, an Sätzen, ist ja enorm, ist ja wahnsinnig viel. Und dann herauszufiltern, was ist wirklich wichtig, das fällt uns gar nicht so leicht. Aber das, was Jesus offensichtlich sagte, stach aus dem ganzen anderen, was man so hörte, heraus. Die Dinge, die auf uns einströmen, die haben Einfluss auf uns. Das, was gesagt wird, hat eine gewisse Macht über uns. Es gibt einen ganz spannenden Vers in der Bibel, den habe ich damit nie in Verbindung gebracht, aber wenn man sich den mal in einer anderen Übersetzung anschaut, dann wird vielleicht klar, was damit gemeint ist, dass Dinge auf uns Einfluss haben. Der steht in Johannes 16, Vers 33. Viele Übersetzungen schreiben es so, da sagt Jesus: Das habe ich euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden findet. In dieser Welt müsst ihr Leid und Schmerz aushalten, aber verliert nicht den Mut, ich habe diese Welt besiegt. Ich habe noch eine andere Übersetzung gefunden, die übersetzt das nicht mit Leid und Schmerz, den wir aushalten müssen, sondern in der Welt wird man Druck auf euch ausüben, du wirst Druck erfahren. Ja, und wenn ich über Druck nachdenke, dann merke ich schon, das ist nochmal eine andere Konnotation, ist nochmal eine andere Betonung. Und Druck übt eine ganze Menge auf mich aus. Ja, da sind ganz viele Sätze, die im Raum stehen, die Druck auf mich ausüben, die mich vielleicht auch anklagen. Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht über Sätze, die mich nicht in Frieden lassen. Über Sätze, die wir in Gesellschaft hören und die sich oft tarnen als eine große und allgemeingültige Wahrheit über unserem Leben. Und ich liste die einfach mal auf und stelle das mal gegenüber. Und zwar auf der einen Seite das, was die Gesellschaft sagt, und dann stellen wir dem Ganzen immer ein Wort Jesu gegenüber. Was sagt denn eigentlich Jesus zu diesem Thema? Denn das müssen wir uns ungefähr so vorstellen, ist das, was damals passiert ist, dass Jesus offensichtlich etwas anderes gesagt hat, was die Menschen dann echt bewegt hat. Also, fangen wir mal an. Zum Beispiel sagt die Gesellschaft: Sei stark. Sei stark. Für Schwäche ist kein Platz. Für Schwäche haben wir nichts übrig, sonst bist du raus. Ich habe vor kurzem von einer Reportage gehört, in der das Thema war, wie Schüler in der Schule mit Druck umgehen. Und es war erschreckend zu hören und zu sehen, dass so Themen wie Doping nicht nur im Leistungssport vorkommen, sondern dass Doping auch in der Schule bei Schülern vorkommt, weil sie mit dem Druck nicht zurechtkommen, weil es immer darum geht, der Stärkste, der Beste und der Schnellste zu sein. Das ist ja auch spannend, ne? Ganz viele denken immer, mein Kind ist überdurchschnittlich begabt. So viele Leute, die sagen, mein Kind hat einen überdurchschnittlichen Intelligenzquotienten, das ist schon spannend. Eigentlich müsste man mal kurz zurücktreten und sagen, wenn das stimmt, dass alle sagen, mein Kind ist überdurchschnittlich begabt, dann stimmt was mit dem Durchschnitt nicht. Nur mal so by the way. Aber es ist schon so, dass man sagt, sei stark, das ist ganz wichtig, und für Schwäche ist kein Platz. Jesus ist da ganz anders. Es gibt eine Geschichte von Paulus, dem großen Missionar und Evangelisten aus dem Neuen Testament. Paulus hat eine Menge erlebt und den kann man vielleicht auch als Pionier sehen, und der mutig war und der durch viele, viele verschiedene Länder gezogen ist, eine Menge Abenteuer erlebt hat. Aber der Paulus, der war eben nicht nur ein mutiger und ein vermeintlich starker, sondern der Paulus hat eine Menge persönlicher Probleme gehabt. Der hat richtig krass gelitten. Der Paulus, der litt unter irgendeiner ominösen Krankheit, die ihm den Verstand geraubt hat, mehr oder minder. Er hat da wirklich Schmerzen erlitten und konnte offensichtlich an manchen Stellen nicht weiter. Und in einem Traum ist ihm Jesus erschienen. Und Jesus hat zu ihm gesagt, und das können wir nachlesen im 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9. Aber der Herr hat zu mir gesagt, Du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwäche voll zur Geltung. Das ist das, was Jesus sagt. Die Gesellschaft sagt ganz oft, sei stark. Jesus sagt, in deiner Schwäche ist meine Kraft gegenwärtig und kommt voll zur Geltung. Lass dir doch an meiner Gnade genügen. Ich bin bei dir. Ich helfe dir. Das ist etwas völlig Gegensätzliches. Schwachheit wird bei Gott anders gesehen. Und das zieht sich auch schon im Alten Testament durch. Ich will den glimmenden Docht nicht auslöschen. Müde werden neue Kraft bekommen, werden auffahren wie Adler. Schwachheit ist bei Gott kein Problem, sondern er kann damit total gut umgehen. Das Zweite, was die Gesellschaft ganz oft sagt, ist, investiere klug. Leg dein Geld klug an. Und sorge dich darum. Vieles dreht sich um Finanzen. Ich habe vor kurzem eine ganz spannende History-Sendung gehört. Und da hat die Moderatorin so ein bisschen erzählt, das Thema war die große Weltwirtschaftskrise 1929 mit dem schwarzen Donnerstag, als die Börse zusammengekracht ist in den USA. Und ihr Einstieg in die Sendung war, dass sie auch mal Geld angelegt hat für das Studium und ihre Eltern hatten ihr ganz viel Geld geschenkt und dann ist sie zum Finanzberater gegangen und der hat gesagt, ja, auf jeden Fall weiter anlegen und vor allem in Aktien. Aktien ist der letzte Schrei und das ist total gut und sicher und überhaupt das Beste, was dir passieren kann. Und dann kam der 11. September 2001. Und auch damals gab es eine Riesenerschütterung in den Börsen und das ganze Geld von dieser Moderatorin, was sie eigentlich für ihre Ausbildung angespart hatte, war weg. Es war einfach weg. Aber investiere klug und dreh dich darum, sorge dich darum, sieh zu, dass du das Geld gut verteilst und dass du irgendwie am besten damit umgehst und möglichst viel auch damit machst. Sorge dich darum, investiere. Was sagt Jesus dazu? Jesus erzählt dazu ein spannendes Gleichnis, was mich immer wieder aufhorchen lässt. Ich bin überhaupt nicht dagegen, gegen kluges Investieren, das meine ich nicht. Aber es muss in Relation gebracht werden zu meinem Leben, zu meinem ganzen Leben, zu dem, was vielleicht auch dann irgendwann mal auf mich, auf jeden wartet, nämlich, ich kann nichts mitnehmen. Das letzte Hemd ist immer leer und hat keine Taschen, das wissen wir. Und wenn ich mich mein ganzes Leben nur darum gekreist habe, wie ich klug investiere, dann kann es sein, dass ich was Wichtiges vergessen habe. Und das wäre sehr schade. Und so erzählt Jesus ein Gleichnis vom reichen Grundbesitzer. Lukas 12, ab Vers 13. Einer aus der Volksmenge sagte zu Jesus, Lehrer, sag doch meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Aber Jesus antwortete ihm, lieber Mann, wer hat mich zum Richter oder Vermittler in eurem Erbstreit gemacht? Dann sagte Jesus zu allen, gebt acht. Hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn auch wenn jemand im Überfluss lebt, sein Leben hängt nicht von dem ab, was er besitzt. Dazu erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Grundbesitzers brachten eine besonders gute Ernte. Da überlegte er, was soll ich tun? Ich habe nicht genug Platz, um meine Ernte zu lagern. Schließlich sagte er sich, so will ich es machen. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort werde ich dann das ganze Getreide und alle meine Vorräte lagern. Und dann kann ich mir sagen, nun hast du riesige Vorräte, die für viele Jahre reichen. Gönne dir Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm du bist. Noch in dieser Nacht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Jesus hat eine andere Perspektive auf das Thema Geld, auf das Thema Reichtum. Jesus hat die Perspektive, dass es im Leben um mehr geht. Es geht um Gott. Es geht darum, dass ich bei ihm mich festmache und verankere. Kein Geld der Welt kann mich vor dem retten, was einmal kommt. Nämlich vor dem Tod. Und der kommt unweigerlich. Und offensichtlich spricht Jesus hier sehr deutlich an, denke nach. Was ist wirklich prioritär? Und das hat die Menschen damals, wahrscheinlich wie heute auch, verunsichert und zu Recht und gut und hat sich verwundert. Dann ein nächstes. Du sollst erfolgreich sein. Du sollst Fame sein. Du sollst berühmt sein. Seit einigen Jahren bin ich auf Instagram unterwegs und ich beobachte, was da so passiert. Und ich beobachte vor allem, dass Menschen sich ja auch selbst vermarkten. Du musst dich positionieren, auch im Markt Instagram. Du musst gucken, was ist dein USP? Was ist dein Alleinstellungsmerkmal, damit du möglichst viele Follower hast und möglichst berühmt bist? Sei erfolgreich. Das ist alles, was du brauchst. Und auch hier hat Jesus wieder etwas anderes. So sagt er in Matthäus im Kapitel 20, Vers 16, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Wir merken, Jesus dreht immer wieder die vermeintlichen Werte der Gesellschaft upside down. Er dreht sie auf den Kopf, er stellt sie auf den Kopf. Das, was aus unserer Perspektive, aus der gesellschaftlichen Perspektive total wichtig ist, was mich immer wieder herausfordert, was mich vielleicht auch anklagt, was mir Druck macht, da nimmt Jesus den Druck und sagt, stopp, ich habe einen ganz anderen Wert. Jesus kann mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen satt machen. Und der kleine Groschen von der Witwe, diese 10 Cent, die zählen bei Jesus mehr als die großen Scheine, die in die Kollekte geworfen werden. Jesus hat irgendwie ein ganz anderes Verhältnis zu all dem, was uns eigentlich bewegt. Und fordert mit seinen Sätzen total heraus, neu über das nachzudenken, was auf uns Druck ausübt. Ein nächstes, du sollst ungebunden sein. Das ist auch eine Forderung. Sei möglichst ungebunden, binde dich nicht an nichts, sei flexibel. Flexibilität ist ein großes Gut in der Gesellschaft. Bewahre deine Unabhängigkeit, sei Herr deiner selbst. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und Jesus stellt dem gegenüber die Nachfolge. Lukas 9, da heißt es in Vers 23, dann sagte Jesus zu all seinen Jüngern, wer mit mir kommen will, darf nicht an seinem Leben hängen, sich selbst zu verwirklichen. Er muss jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, weil er an mich glaubt, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder doch schweren Schaden nimmt? Hier geht es darum, dass das, was wir denken, was unser Leben rettet und reich macht, offensichtlich unser Leben gerade nicht retten kann. Dass das gerade unser Leben nicht schlussendlich ausmacht und wirklich reich macht, sondern dass die Bindung an Jesus, dass die Bindung an ihn, dass der Glaube an ihn, das ist, was wichtig ist. Das ist wieder konträr zu der Unabhängigkeit, die wir denken, die wir haben wollen. Und es ist ja schon spannend, was ist Freiheit? Wir meinen immer, wenn wir ungebunden sind, dann sind wir frei. Aber vielleicht ist die echte Freiheit in Jesus zu finden, weil er uns von dem ganzen Druck, der uns anklagt, mit unserem Leben immer wieder selber zurechtkommen zu müssen, weil er uns den vielleicht nehmen will und uns an der Stelle helfen will. Auch eine sehr krasse Aussage ist, du bist eigentlich nur aufgrund deiner Leistung geliebt. Wenn du nichts leistest, dann bist du nichts. Demgegenüber steht die bedingungslose und unfassbar große Liebe Jesu. Ich habe letzte Woche schon so ganz peripher das Gleichnis vom verlorenen Sohn erwähnt. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dieser Sohn, der hat es wirklich schlimm getrieben. Allein, dass er sein Erbe haben will, bevor sein Vater stirbt, das war in dieser Kultur, in der er gelebt hat, im Prinzip so, als würde er seinem Vater sagen, pass mal auf, Vater, ich habe keinen Bock mehr auf dich, bitte stirb. Und Jesus, was macht er? Er erzählt dieses Gleichnis, der verlorene Sohn ist bei den Schweinen gelandet und kommt zurück. Er hat nichts vorzubringen und der Vater läuft ihm entgegen und macht seine Arme weit auf, um mit ihm Gemeinschaft wieder zu haben. Dieser verlorene Sohn, der hat alles verspielt, alles. Und sein Vater nimmt ihn einfach in den Arm und Jesus sagt damit, so ist Gott. Er liebt dich ohne eine einzige Vorbedingung. Du kannst nichts geben. Ich liebe dich so, wie du bist, egal wo du herkommst, egal was du getan hast. Ich liebe dich und ich herze dich. Lest dieses Gleichnis mal durch. Das steht in Lukas 15 ab Vers 11. Super spannend. Ein letztes. Die Gesellschaft sagt ganz oft, glaub an dich. Du bist es. Und Jesus sagt, glaub an Gott und glaub an mich. Da wirst du Leben finden. Der Text, den ich eingangs vorgelesen habe, aus Johannes 1, der macht sehr deutlich, dass Gott uns mit Gnade und Wahrheit begegnen will. Und sein Sprechen und sein Handeln, das Sprechen Jesu und sein Handeln, das stimmt überein. Und es ist geprägt von Liebe. Es ist geprägt von Gnade. Es ist geprägt von Barmherzigkeit. Er richtet auf. Er heilt und er predigt das. Sein Herz ist Liebe und er will dir sagen, ich liebe dich. Dieser Gott, den ich euch heute vorgestellt habe, dieser sprechende Gott, der sprach nicht nur damals zu der Zeit Jesu, sondern der spricht bis heute. Er spricht durch sein Wort, was er uns gegeben hat. Hier können wir lesen, was er sagt und wie er ist. Und es ist ein Gott voller Liebe und Barmherzigkeit. Das ist seine Sprache. Lass dich von ihm ansprechen. Hör auf ihn. Lass dich von ihm begeistern und ermutigen. Lass dir von ihm vergeben. Glaub an ihn. Da findest du Leben. Ich bete. Herr Jesus Christus, und ich danke dir, dass du ein sprechender Gott bist und dass du uns so viel erzählt hast und dass wir dein Herz kennenlernen dürfen, dass du ein liebender und gnädiger Gott bist. Das begeistert mich. Und ich bitte dich, dass diese Liebe ganz viel Raum gewinnt in dieser Welt, die so oft so lieblos ist. Ich bitte dich, dass dein Sprechen gehört wird, dass dein Sprechen von Liebe und Barmherzigkeit in dieser Welt Raum und Platz findet. Und wir bitten dich für all die Menschen in dieser Welt, die Entscheidungen treffen müssen, die Verantwortung tragen in der Gesellschaft, in der Politik, in der Wirtschaft, dass du ihnen mit Liebe begegnest und dass sie deine Ansprache hören, dass sie ihr Leben ausrichten nach dir. Jesus, und alles das, was wir nicht in eigene Worte fassen können, das legen wir in das Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir machen Sommerpause in der Stadtmission. Es gibt einige Live-Gottesdienste. Man kann einfach in die Stadtmission kommen. Auf der Homepage gibt es dazu Informationen. Aber die Online-Version, die macht jetzt 3 Wochen, glaube ich, Sommerpause. Danach gibt es dann auch wieder die YouTube-Gottesdienste. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, Gottes Segen und eine behütete Sommerzeit. Bis dahin, tschüss!